Ja, vielen Dank für deine Moderation. Hallo, guten Morgen. Ich bin Lol, für die, die mich nicht kennen. Die, die mich kennen, wissen vermutlich schon, dass jetzt wie immer mein Sicherheitshinweis kommt. Ich halte diese Predigt nach bestem Wissen und Gewissen, aber die Bibel, der Glaube und vor allem Gott sind vielschichtig und komplex. Und eine Predigt, wie auch die Menschen, die sie hören und halten, sind begrenzt. Ich kann unmöglich alle Aspekte eines Textes oder Sachverhaltes abdecken oder auch nur überblicken, ehrlich gesagt. Also ist meine Sichtweise, meine Lesart der biblischen Texte auch nur eine von vielen. Ich bitte euch daher, denkt mit und prüft alles, das Gute behaltet. So, nachdem das jetzt geklärt ist, der Predigttext heute ist Römer 8, 31 bis 39 und den lese ich euch jetzt mal vor. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie soll er uns nicht auch alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in all dem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Lass uns den Text mal durchgehen. Ich habe den in zwei Teile geteilt. Den ersten Teil habe ich genannt Textebene 1. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Wir sind gerecht gemacht. Das ist eine der Grundlagen des christlichen Glaubens. Wir wissen, dass wir nicht gerecht sind. Jeder, du, ich, wir haben Fehler gemacht. Fehler, die Gott nicht gutheißen kann. Fehler, absichtliche wie unabsichtliche, die uns von anderen Menschen, von uns selbst und vor allem von Gott trennen. Wir nennen das Sünde. Sünde ist kein abstraktes Wort, kein Konzept, das uns Angst machen soll oder klein halten soll. Sie ist Realität. Jeder von uns hat schon mal was getan, wo er oder sie im Nachhinein zumindest vor sich selber zugeben musste, das war jetzt echt so nicht meine Glanzstunde und dafür sollte ich mich schämen. Jeder von uns hat sich zum Beispiel schon mal selbstsüchtig verhalten oder verletzend, oft ohne es zu wollen und manchmal sogar ohne es zu merken. Oft wissen wir nicht einmal, dass wir einem anderen Menschen oder Lebewesen gerade Leid zugefügt haben. Und wenn wir es dann merken, nun, ich behaupte, den wenigsten von uns ist es egal. Man schämt sich. Ich schäme mich, wenn ich meinen Frust über etwas anderes an meinen Mitmenschen auslasse. Oder auch, wenn ich etwas kaufe, was ich eigentlich nicht unbedingt brauche und wo ich weiß, das schadet unserem Planeten und das ist unter furchtbaren Bedingungen hergestellt worden. Ich schäme mich auch, wenn ich an das denke, was in der Generation meiner Großeltern hier in Deutschland passiert ist. Oder an das, was auf der ganzen Welt seit Jahrtausenden im Namen des Christentums getan wird, dass eben alles nur nicht christlich ist. Das ist eine andere Art von Scham. Sie lässt sich nicht direkt auf mein Verhalten zurückführen, aber sie ist genauso da. Manchmal schäme ich mich, einen deutschen Pass zu besitzen. Und ich schäme mich immer mit den Verbrechen, die im Namen des Christentums stattfinden, assoziiert zu werden, wenn ich sage, ich bin Christ. Was passiert, wenn wir uns schämen? Ich arbeite mit kleinen Kindern, das wissen viele von euch. Und wie alle Menschen schämen die sich auch manchmal, das kann man dann sehr gut sehen. Das sieht sehr unterschiedlich aus. Der eine ist wie erstarrt, der andere tut einfach so, als wäre nie was gewesen. Der nächste fängt an, absichtlich zu provozieren, um die Scham zu kontrollieren. Manche weinen und viele, viele verstecken sich. Aber alle fühlen sich schlecht und einsam, denn das macht Scham mit einem. Das ist genauso wie bei uns großen Menschen. Auch in der Bibel gibt es Menschen, die sich schämen. Es gibt zum Beispiel Kain. Kain, für die, die ihn nicht kennen, hat seinen Bruder Abel aus Eifersucht umgebracht. Und Kain schämt sich. Er weiß, dass er etwas getan hat, was er nie wieder gut machen kann. Und das unter den Augen Gottes, der perfekt ist und dem er ja eigentlich gefallen wollte. Deswegen war er ja so eifersüchtig. Und als dieser Gott ihn fragt, wo sein Bruder ist, da lügt er. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ruft er, und ich stelle mir immer vor, dass er dabei sehr wütend klingt, defensiv. Aber Gott weiß, was passiert ist. Und so schickt er ihn weg von seinem Acker, schickt ihn in die Welt hinaus und im Endeffekt schickt er ihn auf die Suche nach Vergebung. Und Kain geht fort mit seiner ganzen Schuld, die ihn niederdrückt, und verbirgt sein Gesicht vor Gott und denkt, dass Gott ihn jetzt verlassen hat. Aber das hat Gott gar nicht. Gott verlässt ihn nicht. Und Gott verlässt auch uns nicht. Unsere Sünde, unsere Fehler sorgen nicht dafür, dass Gott sich von uns abwendet. Sünde ist auch keine böse Entität, die uns von Gott trennt. Sünde ist nur ein Fakt unseres Lebens. Denn wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Es ist unsere Scham, die uns dazu bringt, uns einsam und von Gott, von der Quelle des Lebens, abgeschnitten zu fühlen. Wir gehen weg. Wir flüchten uns in welche Strategie auch immer, um mit unserer Scham umzugehen. Und Gott bleibt bei uns. Er geht uns nach, er sucht uns, immer schon. Und dann ist da Jesus, das Bild, die Verkörperung dieses Nachgehens. Für Gott war es nicht notwendig, Mensch zu werden. Für Gott war es nicht notwendig, verraten, geschlagen und gekreuzigt zu werden. Es war nicht notwendig, für ihn zu sterben und aufzuerstehen. Aber es war notwendig für uns. Wir Menschen, jeder von uns, davon bin ich überzeugt, wissen, was wir für unsere Fehler verdienen. Wir wissen, dass wir gegenüber einem perfekten Gott niemals bestehen können, wenn dieser uns nicht vergibt. Wir denken kleinlich. Unsere Welt, unsere sozialen Interaktionen sind von Geben und Nehmen bestimmt. Es fällt uns schwer zu verstehen, dass Gott gibt und gibt und gibt und nichts von uns erwartet, als dass wir uns von ihm beschenken lassen. Also hat er sich als Jesus in die Welt gestellt und uns als Symbol gegeben. Ich liebe euch. Ich liebe euch so sehr, dass ich alles, selbst mich selbst, opfern würde, um eure Scham zu lindern. Schaut her, euch ist vergeben, euch wird immer vergeben sein. Und wenn wir das einmal wissen, dann kann auch niemand mehr sagen, wir hätten keine Vergebung verdient. Was wollen wir hierzu nun sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie soll er uns in ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Nun geht der Text ja aber weiter. Das ist immer das Blöde bei so Texten. Textebene 2. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Der Text steht im Römerbrief, im Neuen Testament, direkt hinter der Apostelgeschichte als erster Brief. Er ist der vermutlich jüngste der 7 authentischen Paulusbriefe und wird heute auf 58 nach Christus datiert. Paulus schreibt ihn an die Gemeinde in Rom, eine Gemeinde, die ihn nicht persönlich kennt, weswegen dieser Brief oft als eine Art Vorstellungsschreiben seiner Theologie gelesen wird. Wir sind hier in einer Welt, in der es nicht immer leicht ist, Christ zu sein. Noch ist das aufkeimende Christentum eng mit dem Judentum verbunden und der Ablösungsprozess gestaltet sich gefährlich. Paulus weiß das. Er war schon auf beiden Seiten. Erst verfolgte er Christen, dann wurde er selbst zum Verfolgten. Man versucht den Christen, ihren Glauben wieder auszutreiben, sie wieder anzupassen oder halt zumindest daran zu hindern, sich auszubreiten. Aber wie ein Lauffeuer ist der neue Glaube an Jesus Christus bis nach Europa vorgedrungen, bis ins Herzen des Römischen Reiches. In diesem zweiten Teil des Textes wird deutlich, wem hier Mut zugesprochen werden soll. Es sind die Verfolgten. Es sind die, die für ihren Glauben gedemütigt werden und benachteiligt werden und sogar dafür sterben. Sie können sich sicher sein, dass sie in Gott Rückhalt haben. Die Welt kann sie nur in der Welt verfolgen. Gott schenkt ihnen Ewigkeit. Gott schenkt ihnen Hoffnung. Und in der Verfolgung, in der Not, sind es immer wieder Paulus' Worte, die in den folgenden Jahrhunderten Trost spenden. Es ist kein Text für uns, die wir hier sitzen und stehen und manche am Livestream vielleicht noch liegen. Wir werden nicht verfolgt. Nicht hier. Wir sind sicher, wenn ich mich auf den Marktplatz vor den Dom stelle, mit einem Schild, auf dem steht, ich bin Christ, dann müsste ich weder um Leib noch Leben fürchten. Es gibt durchaus Länder, auch heute noch, in denen man als Christ verfolgt wird, das wissen wir, aber hier nicht. Und trotzdem geht der Text uns etwas an. Ich erlebe es oft, dass Menschen mir sofort mit Vorwürfen oder doch zumindest mit Vorurteilen begegnen, sobald klar ist, die ist Christ. Und nicht nur so wischiwaschi sonst was, sondern gläubig. Die hat Theologie studiert, die geht sonntags in die Gemeinde, die glaubt an Gott. Wissenschaft und Christentum vertragen sich nicht, schrieb mir erst vor wenigen Wochen jemand. Das Christentum behauptet Dinge, die wissenschaftlich nicht haltbar sind. Außerdem sei das ganze Wertesystem nicht konsistent und wird missbraucht. Die Werte sind willkürlich gewählt, Homosexuelle sind nicht erwünscht. Frauen werden diskriminiert, Kinder missbraucht, Menschen wird das Leben vermiest und missbräuchliche Beziehungen unterstützt, weil Scheidung verboten ist. Alles, was nicht konform ist, wird als Sünde deklariert und aus Angst vor der Hölle ausgemerzt. Selbstdenken ist verboten. Das ist bei weitem nicht das erste Mal, dass ich erlebt habe, auf persönlicher wie auch auf professioneller oder akademischer Ebene. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, der es hier so geht. Es gibt Orte in Mainz, wo ich als Christ mich nicht willkommen fühle, obwohl meine politische Einstellung und meine Identität dort eigentlich hineinpassen würden. Egal ob im Hörsaal oder auf Partys, in dem Moment, in dem herauskommt, ich bin Christ, werden mir oft die gesamten Fehler des Christentums aufgeladen. Wie kannst du sowas unterstützen? Ja, wie kann ich das? Und da ist wieder die Scham, denn das Problem ist, sie haben ja recht. Sie haben ja recht, dass es Menschen gibt, die dem Namen des Christentums wissenschaftliche Erkenntnisse leugnen. Ich gehöre nicht dazu. Ich halte sehr viel von moderner Biologie und Physik. Aber das ist egal. Sie haben ja recht, dass viele Christen Furchtbares getan haben und ihren Nächsten nicht wie sich selbst lieben. Und da denke ich nicht nur an die Kreuzzüge oder Kolonialismus oder Machtmissbrauch von Kirchenangestellten, sondern ich denke auch an den Hass und die Diskriminierung, der unter dem Namen unseres Glaubens bis heute leider so alltäglich ist. Auch in Europa, auch in Deutschland, auch in Mainz. Dass ich selber eine weiblich gelesene Person irgendwo im Regenbogenspektrum bin, interessiert in diesem Moment nicht. Dass Scheidung in vielen Gemeinden und Konfessionen gar kein Diskussionspunkt mehr ist und schon gar kein Ausschlusskriterium, ist egal. Und dass wir innerhalb unserer Heiligen Schrift zum Selbstdenken aufgefordert werden, das wissen die meisten nicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann wider uns sein? Mir ist vergeben. Ich muss mich vor der Welt nicht rechtfertigen. Wie gerne würde ich mich hinter solchen Ausflüchten verstecken. Wir hier als westeuropäische Kirchengemeinschaft sind es nicht gewohnt, mit solchen Vorwürfen konfrontiert zu werden. Wir waren jahrhundertelang die Mehrheit. Wir hatten jahrhundertelang die Macht. Jeder war Christ oder musste Christ sein und jeder, der es nicht war, wurde an den Rand gedrängt, denn wir lagen ja richtig. Wir waren ja die Guten. Zumindest war das das, was als allgemeine Meinung durchgesetzt wurde. Heute sind wir nicht mehr die Guten. Wir werden an vielen Stellen zu Recht nicht mehr als die Guten wahrgenommen. Ja, viele Gemeinden, Kirchen und Christen tun Gutes, aber längst nicht alle. Und das ist nicht das, was gesehen wird. Und das macht auch das Schlechte nicht wett. Sich hinter Ausflüchten zu verstecken, macht es nicht besser. Ja, das Label Christ ist missbraucht worden und wird weiterhin missbraucht. Ich, als jemand, der dieses Label trägt, habe Verantwortung, mich diesem Missbrauch entgegenzustellen. Aber nein, ich muss mich nicht schämen, es zu tragen. Das ist meine Antwort auf die Vorwürfe. Ich bin Christ. Ich bin Christ, weil ich an Jesus Christus glaube. Ich bin Christ, weil Gott in mein Leben getreten ist. Und das ist nicht irgendein Gott, das ist der lebendige Gott, der die Menschen geschaffen hat und sie liebt, jeden einzelnen von ihnen. Ich muss anerkennen, dass im Namen Gottes Furchtbares passiert und passiert ist. Aber Gott ist nicht furchtbar, denn Gott spricht sich dagegen aus. Jesus hat sich dagegen ausgesprochen, gegen Diskriminierung und Missbrauch und Hass. Manche Prediger behaupten, wenn die Welt uns hasst, dann machen wir unsere Sache richtig. Ich behaupte, wenn diejenigen, die anderen Menschen schaden, in uns eine Opposition finden und Menschen, die diskriminiert, verletzt und ausgeschlossen sind, in uns einen sicheren Hafen finden, egal wie sie aussehen, sprechen oder was sie glauben, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Es ist nicht unsere Aufgabe, anderen mit der Bibel auf den Kopf zu hauen. Es ist nicht unsere Aufgabe, anderen unsere Ethik und Lebensweise, bei der wir uns ja schon nicht einigen können, überzuzwingen. Es ist unsere Aufgabe, sie zu lieben, bedingungslos. Egal, alles andere liegt bei Gott und es wäre vermessen zu sagen, dass ich weiß, wie ein fehlerloses Leben aussieht. Menschen sind fehlbar. Menschen haben schon immer Machtmissbrauch betrieben. Das können wir nicht ändern. Aber wir können uns dagegen stellen, auch und gerade, wenn wir es in unseren eigenen Reihen sehen, wenn wir Diskriminierung sehen, wenn wir Menschen sehen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihres Geschlechtes oder ihrer Ausrichtung ausgeschlossen werden aus einer Gemeinschaft, die auf gegenseitiger Liebe beruhen sollte, dann müssen wir uns dagegen stellen, wann immer und wo immer es möglich ist. Was denkt ihr denn, hätte Jesus getan? Und was die Vorwürfe angeht, dann müssen wir uns diesen ebenfalls stellen. Wir dürfen sie nicht unter den Tisch kehren, aber wir können ihnen begegnen. Im frühen Christentum gab es die sogenannten Apologeten. Die unter euch, die Englisch verstehen, können sich den Begriff von dem Wort apologize, sich entschuldigen, herleiten. Auf Altgriechisch bedeutet das Wort Apologia so etwas wie Rechtfertigung oder Verteidigung. Als frühchristliche Apologeten bezeichnet man jene frühen Theologen, die das Christentum schriftlich und mündlich erklärten und verteidigten, als es noch ganz neu war. Die meisten von ihnen schrieben in Zeiten der Verfolgung zwischen der Gründung der ersten Gemeinden und der konstantinischen Wende 312 nach Christus, die das Christentum im römischen Staat anerkannt und gefördert machte. Sie schrieben Antworten auf Vorwürfe von Philosophen und Theologen anderer Religionen. Sie schrieben Erklärungen an Herrscher, damit diese sich nicht gegen die Gläubigen wandten. Sie schrieben die Grundlage der christlichen Theologie. Einer von ihnen ist ein Mann namens Origenes, der im 3. Jahrhundert eine Streitschrift gegen die Vorwürfe des Philosophen Kelsos schrieb. In der Einleitung dieses Werkes schreibt er: Das vorliegende Buch ist nicht für vollkommen Gläubige geschrieben, sondern für solche, die im Glauben an Christus entweder ganz unbekannt ist oder, wie der Apostel Paulus sich ausdrückt, im Glauben noch schwach sind. Denn diese seien es, so argumentiert Origenes, die sich durch Vorwürfe vom Glauben abhalten lassen. Mir ist vergeben, ich muss mich nicht rechtfertigen. Wenn wir uns dahinter verstecken, dann können wir nicht von Jesus erzählen. Wir können nicht an Leute herantreten, die uns mit Vorwürfen begegnen. Wir können nicht von dem erzählen, der unser Leben gerettet hat. Wenn wir also heute Menschen von unserem Glauben erzählen wollen, dann müssen wir, wie auch Origenes im 3. Jahrhundert, wieder den Vorwürfen begegnen, die an uns herangetragen werden. Wir müssen wieder zu Apologeten werden und wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, was wir glauben und wie wir den Vorwürfen begegnen wollen. Denn allein mit dem Verweis, Gott vergibt alle Schuld und wir lieben alle Menschen, kommen wir nicht mehr weiter. Zu vieles passiert, zu viele Lügen und Verbrechen sind genau mit diesem Verweis angefangen worden. Es gibt zu viel gerechtfertigtes Misstrauen, das uns entgegengebracht wird. Das glaubt uns keiner mehr. Wir müssen tiefer gehen. Wir müssen verstehen, was wir eigentlich glauben, was wirklich wichtig ist. Und vor allem müssen wir die Fehler der Vergangenheit verstehen und nicht wiederholen. Gott hat uns freigesprochen von unserer Schuld, nicht von unserer Verantwortung. Dass ich eine Predigt über diese Bibelstelle halten würde, das weiß ich schon länger. Ich glaube, es war auf der Gemeindefreizeit, als im Kontext dieser Bibelstelle die Frage aufkam, wie umgehen mit den Vorwürfen, denen wir in der Welt begegnen. In der Zeit dazwischen, während ich das Thema mit mir herumgetragen habe, sind jetzt allerdings in unserer Gemeinde ganz viele Veranstaltungen aufgetaucht, die sich in den nächsten Monaten mit dem Thema über Jesusreden beschäftigen. Und deshalb muss ich euch heute gar keine Antwort darauf geben, wie ihr den Vorwürfen in der Welt begegnen könnt. Ich könnte es auch ehrlich gesagt gar nicht so gut. Ich kann euch nur bitten, setzt euch auseinander mit dem, was ihr glaubt. Setzt euch mit der Bibel auseinander. Setzt euch mit unserer Geschichte auseinander. Setzt euch damit auseinander, wie ihr anderen davon erzählt. um euer und der anderen und wortwörtlich um Gottes Willen.